Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ich weiß nicht, ob wir alle so sicher uns fühlen. Gerade jetzt in dieser Zeit stellen wir alle fest, dass es unterschiedliche Informationen gibt. Die Medien geben sehr viel Informationen. Jeden Tag hört man fast von Corona oder sonst von Krieg zurzeit oder sonst irgendwelche Epidemien. Und manchmal sitze ich zum Stillen, höre mir das Ganze an und frage mich, lebst du noch überhaupt sicher? Kannst du selbstsicher sein oder nicht? Hast du irgendwo einen Halt, an dem du dich festhalten kannst oder nicht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaue euch so jetzt an. Mir scheint so, einige sind so ganz richtig selbstsicher. Ich weiß nur nicht, welchen Inhalt du hast, deiner Sicherheit, wovon du so sehr überzeugt bist. Andere ducken sich vielleicht nach unten, wissen gar nicht, habe ich überhaupt einen Halt in meinem Leben oder nicht? Und da frage ich mich auch, wie fühlst du dich? Woran denkst du momentan? Und liebe Freunde, für mich ist es nicht wichtig, was Menschen denken. Für mich ist auch nicht wichtig, was die Medien sagen. Ist alles schön und gut und kann auch die Wahrheit sein. Aber für mich ist wichtig, worauf baue ich mein Leben? Und wenn ich mich sicher fühle, worauf oder weshalb bin ich so sicher? Was gibt mir den Grund, sicher zu sein? Liebe Freunde, wir können viel Information haben, wie wir schon eben gesagt haben. Wir können vieles erleben. Und trotzdem scheint mir so, oder bin ich mir eigentlich eher sicher, nicht das, was ich erlebe, nicht das, was ich oder wie ich mich fühle, ist ein Halt, sondern etwas anders. Das Volk Israel hatte ja auch vieles, vieles erlebt in ihrem Leben. Die Geschichte von Israel ist interessant. Heute selbst in den Schulen, ich denke, viele von euch haben schon mal Israel besucht. Ich war mehrmals dort. Und ich habe festgestellt, im Geschichtsunterricht nehmen sie nicht irgendwelche Geschichtsbücher ihres Volkes durch, sondern die wahre Geschichte, die aus dem Alten Testament kommt, weil sie das erlebt haben. Ist doch gewaltig, oder? Versucht mal einfach, das Wort Gottes zu nehmen und das als Geschichte zu betrachten in unserem Geschichtsunterricht in Deutschland oder in Europa. Wäre an sich ein Wunder. Aber das Volk Israel hat so viel erlebt und die Psalmen sind ja eigentlich Lieder, die bis heute noch vom Volk Israel gesungen werden. Nicht einfach, weil jemand es gedichtet hat, irgendwie gute Sätze formuliert hat, die schön sich anhören, sondern alle Psalmen sind geschrieben, weil sie es erlebt haben. Es sind Tatsachen. Es sind Erfahrungen der Männer und Frauen und alten Bevölkerung, also von all diesen, dem jüdischen Volk. Sie haben es erlebt. Und wenn ich die Psalmen lese, so staune ich, was dort eigentlich in den Texten drinsteckt. Einer dieser Psalmen möchte ich heute kurz erwähnen und einige Gedanken dazu äußern. Ich möchte gern mit euch einige Verse lesen aus Psalm 46. Psalm 46. Es ist von einem Chorleiter oder von den sogenannten Söhne Korahs geschrieben worden und es wurde gesungen. Nun, worüber schreibt dieser Psalm? Ich möchte zuerst mal die vier ersten Verse lesen und später komme ich weiter. Da heißt es in der Elberfelder Übersetzung ab Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in den Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wanken, mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erheben durch sein Aufbäumen. Bis hier erstmal. Liebe Freunde, der Psalmist oder die Männer und Frauen, die diesen Psalm geschrieben haben, sind Menschen, die Gott erlebt haben. Liebe Freunde, ich stelle mir gut vor, die Geschichte Israels war ja nicht immer so romantisch, nicht immer so gut, nicht so positiv, sondern sie war oft, wo es um Krieg ging, um Überfälle, um Dinge, wo es um Leben und Tod ging. Aber hier schreiben die Korahiten in Bezug auf Gott, wer eigentlich Gott für sie ist. Und das fasziniert mich. Und das ist mein erster Gedanke. Gott wird hier versucht als eine Zuflucht, als eine Stärke und als eine Hilfe beschrieben. Liebe Freunde, Menschen können Gott nicht beschreiben als einen Zufluchtsort, als eine Hilfe in der Not, wenn sie ihn nicht erlebt haben. Es gibt nicht wenig Religionen, die wir kennen in unserem Leben. Aber ich weiß bis heute noch nicht, ob irgendeine Religionsgemeinschaft das sagen kann, was die Psalmisten hier sagen. Nämlich unser Gott ist eine Zuflucht, ist eine Stärke und eine Hilfe. Es ist interessant zu bemerken hier, dass hier nicht von einer Möglichkeitsform geschrieben steht. Oder es könnte ja sein, dass Gott uns eine Hilfe sein kann, wenn ich in Not gerate. Sondern hier steht formuliert, Gott ist uns eine Zuflucht. Liebe Freunde, darf ich euch fragen, ob Gott auch für dein Leben und in deinem persönlichen Leben eine Zuflucht ist? Oder erlebst du ihn als Gott, von dem du etwas gehört hast? Von dem irgendwo etwas geschrieben steht? Liebe Freunde, es ist ganz anders, wenn wir einen Gott erleben in unserem Alltagsleben, wo ich merke, Gott ist da, Gott kann wirken, Gott kann sprechen, auf unterschiedliche Art und Weise, wie der Hebräer Kapitel 1 sagt. Aber Gott wirkt. Wir haben jetzt einige Zeugnisse von David gehört. Und da haben wir auch gehört, dass man die Stimme hört. Ich weiß nicht, wie sie gehört haben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Gott spricht, dann ist es in meinem Herzen, in meinem Verstand und ich höre, tu dies oder mach das oder versuch das zu meiden, weil es eben zu Sünde führt oder sonst wohin. Aber Gott kann sprechen. Und darf ich dich mal persönlich fragen, erlebst du Gott in deinem Leben? Oder ist es nur jemand, von dem du gehört hast? Liebe Freunde, ich würde euch nicht beneiden, wenn es so wäre. Ich würde eigentlich Angst haben, wenn ich von einem Gott irgendwo was gelesen hätte, irgendwo mal was gehört. Man spricht ja über Götter und in vielen Religionen, aber es ist nicht der lebendige Gott, der das Leben gibt, der den Frieden schenkt. Außerdem heißt es hier, es ist die einzige Zuflucht. Er erwählt nicht mehrere Götter, sondern er sagt, Gott, du bist meine Zuflucht. Und das ist ein Unterschied. Wisst ihr, hier in dem Psalm steht auch geschrieben von Festungen. Wenn wir hier in Deutschland uns umschauen, und ich mag Geschichte, die deutsche Geschichte mag ich an sich, ich lese gerne, und ich besichtige schon seit Jahren bestimmte Festungen, Schlösser und so weiter. Wir haben ja genug von denen in Deutschland, besonders am Rhein entlang. Ja? Auch hier bei euch bei München auch ganz tolle Schlösser. Neuschwanstein zum Beispiel, einer der schönsten. Wir haben diese Festungen, wir schauen sie an. Bei einer Festung habe ich persönlich gezählt, es war eine Mauer 23 Meter dick. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist eine gewaltige Festung, oder? Nicht ein paar Meter, sondern 23 Meter. Also zu den besten Festungen gehört diese Festung. Ihr könnt ja selbst mal raten, wo sie ist. Wisst ihr, und ich sehe mir diese Festung an, diese Schlösser und staune über das, was sie an mächtigen Dingen aufgebaut haben. Das waren Architekte, die echt eine Ahnung gehabt haben. Die haben eine Vorstellung gehabt, sodass die Feinde sie nicht einfach angreifen und sofort bewältigen konnten, sondern es musste längere Zeit Krieg bestehen. Und liebe Freunde, der Psalmist oder die Psalmisten hier, die Koraiten beschreiben einen Gott, der die beste Festung und der beste Zufluchtsort ist. Stell dir vor, das ist eine Festung. Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist eine Festung und eine Stärke und eine Hilfe. Das wird innerhalb von diesen vier Versen erwähnt. Wir haben einen Gott, der erprobt wurde, mit dem wir Erfahrung gesammelt haben und einen Gott, mit dem wir erlebt haben, dass er uns beschützen kann vor Dingen, die uns umgeben, die uns Angst machen. Liebe Zuhörer, es gibt in keiner Religion so einen Gott. Ich denke jetzt gerade so im Stillen an einen unserer Missionare, der heißt Sabir. Und dieser Sabir war ein Moslem. Er hat die Wahrheit gesucht, übrigens ein ehemaliger Kämpfer im Afghanistan-Krieg. Er hat Menschen aufgeräumt, denn er war ein Fernschütze. Er hat einfach Menschen aus dem Leben ausgeräumt und hat nach Befehlen gehandelt. Und dieser Mann kommt vor einigen Jahren und sucht die Wahrheit. Er beginnt mit dem Islam, er findet Gott nicht dort. Er beginnt einen Buddhismus zu praktizieren und findet auch dort die Wahrheit nicht. Und eines Tages kommt er zu einem seiner Freunde, ein Russe, und er hat so einige Bücher im Regal, und er schaut sich die ganzen Bücher durch. Plötzlich sieht er eine Broschüre, ein ganz dünnes Büchlein. Und er nimmt das raus und sagt, hör mal, was ist das? Er sagt, das ist das Lukas-Evangelium. Ich habe es noch nicht gelesen, aber wenn du willst, nimm es mit, sagt er. Und dieser Moslem und ehemaliger praktizierender Buddhist nimmt es mit nach Hause. Innerhalb eines Monats liest er dieses Evangelium nach Lukas 5-mal durch und sagt, das ist die Wahrheit. Er kennt den Buddhismus, er kennt den Islam, er kennt den Koran ziemlich gut und sagt, das ist die Wahrheit, das habe ich gesucht. Heute ist er einer unserer besten Missionare unter Moslems in Tadschikistan, im Nachbarland von Indien. Liebe Freunde, das macht Gott. Wenn wir einen Gott erleben, der in Wahrheit dich retten kann, dich begleiten kann, dich schützen kann, das ist ein Gott, der nicht, wie die Philosophen sagten, in der Ferne ist, den wir suchen, den wir aber noch nicht kennen, sondern es ist ein Gott, der erprobt wird, der Erfahrungen dich erleben lässt und das ist ein Gott, der immer zu Hilfe eilt. Ich möchte einige Verse weiterlesen, ab Vers 5 bis 8, da heißt es, des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Nationen tobten, Königreiche wankten. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Mein zweiter Gedanke dazu. Dieser Gott ist nicht in der Ferne, ist nicht einer, über den man nun nachlesen kann, von dem man hören kann, sondern dieser Gott sagt, ich bin in Vers 6 in eurer Mitte. Liebe Geschwister, liebe Freunde, darf ich fragen, ich mache so ein bisschen mit euch kommunizieren, bevor jemand noch einschläft. Wisst ihr, wie ist das eigentlich in deinem persönlichen Leben? Bei dir zu Hause meine ich. Denk nicht an den Nachbarn. Denk nicht an den Ehepartner. Sondern wie ist es bei dir zu Hause? Einmal in deinem Hause. Spricht man dort viel über Gott? Erlebt man dort Gott? Wenn du Kinder oder Enkelkinder hast, erleben diese Kinder von dem, was du erlebt hast? Oder hören sie keine Geschichten von dem, was du mit Gott erlebt hast, sondern viele Dinge, was du alles erreicht hast, wie du Karriere gemacht hast, wie du Geld verdient hast und sie sind in aller jeder Hinsicht abgesichert, finanziell und sonst wirtschaftlich. Aber sie kennen nicht einen Gott aus deinem Mund, obwohl du Gott kennengelernt hast. Jetzt schaut er mich aber so traurig an. Ich mag keinen verletzen, aber ich möchte offen reden. Gott spricht sehr offen zu uns. Er versucht keine krummen Wege zu gehen, keine Umleitungen, sondern er geht ganz direkt. Er geht nicht durch die Blumen, sondern ganz direkt zu deinem Herzen. Und er fragt dich heute, lebt Gott in deiner Mitte? Er sagt, ich lebe unter sie, unter ihnen. Du bist in unserer Mitte, sagt der Psalmist. Liebe Freunde, wenn Gott in unserem Leben in der Mitte lebt, dann wird über ihn gesprochen. Unsere Kinder kennen alle Gott. Sie sind überzeugte Christen, nicht weil ich so ein guter Erzieher bin, sondern weil ich einfach begeistert bin, was Gott in meinem Leben getan hat. Aber ist Gott auch so lebendig, wirksam, präsent in deinem Leben? Liebe Freunde, ich möchte euch kein schlechtes Gewissen heute machen. Aber Gott spricht zu dir heute und fragt dich, lebt Gott in deinem Herzen, in deiner Familie, in deinem Verstand, wo du genau weißt, ich bin von Gott abhängig? Ich glaube, die meisten von euch kennen mich schon etwas näher, ja? Könnt ihr euch noch erinnern, ich habe mal hier ein Zeugnis erzählt. Ich bin ja Krebspatient, immer noch. Und der Krebs befand sich bei mir mitten im Gesicht. Und ich bin 9-mal operiert, zerschnitten, ganz gewesen. Und ich habe gedacht, ich würde nie vor Menschen stehen. Aber Gott tut Wunder, ich darf immer noch. Und ich kann nicht schweigen über diesen Gott. Selbst wenn du versuchen würdest, meinen Mund zu stopfen, würdest du es nicht schaffen. Ich würde begeistert immer noch sein von diesem Gott. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wie kann man über einen Gott schweigen und den Kindern und den Enkelkindern und den Arbeitskollegen oder den Nachbarn nicht erzählen von dem, was ich und du mit Gott erlebt haben? Kann man darüber schweigen? Also ich nicht. Und wenn ich das könnte als Arzt, dann würde ich heute diesen Gedanken einfach in dein Herz hinein verpflanzen, damit du einfach nicht schweigen kannst mehr. Und wenn du schweigst über diesen Gott, den du erlebt hast in deinem Leben, der dein Leben verändert hat, dir ewiges Leben geschenkt hat für die Ewigkeit, was wir gar nicht definieren können mit unseren Worten, auch nicht in Deutsch. dann ist es für mich Sünde, wenn ich nicht von ihm reden würde. Und für dich eigentlich auch. Und deswegen möchte ich euch das so gerne mitgeben. Ich komme zum letzten Gedanken. Ich springe jetzt ganz schnell, weil in Europa geht die Zeit immer schneller als in Asien. Und da heißt es übrigens als dritter Gedanke, als letzter. Es gibt für den Christen einen sicheren Halt, wie ich das am Anfang formuliert habe. Einmal, weil er eine Festung für uns ist, eine Stärke, eine Hilfe, eine Überzeugung, weil er unser Gott ist, der in unserer Mitte lebt. Und das drittens, weil die Nationen erkennen müssen, so heißt es hier ab Vers 9 bis 12, dass es ein Gott ist, der unter dem Volk Israel wirkt. Er ist nicht passiv, er ist nicht in der Ferne, sondern er wirkt. Und die Nationen, die um Israel gelebt haben, haben festgestellt, es gibt einen Gott, vor dem wir eigentlich Angst haben. Nicht, weil das Volk Israel so sicher wohnt, nicht, weil sie so gut sind und weil sie die Gesetze Gottes halten wollen, was sie auch nicht geschafft haben. Aber es gibt einen Gott, der sie begleitet und der sie schützt. Und davon geht es hier. Da heißt es nämlich in Vers 11 als Abschluss, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, unter allen Völkern, nicht nur unter Kasachen, sondern auch unter den Deutschen und anderen, erhöht auf der ganzen Erde. Vers 11. Liebe Freunde, ich frage mich immer wieder, wenn Gott in unserem Herzen lebt, wenn wir überzeugt sind davon, dass Gott unser Gott ist, dass er in unserer Mitte lebt, müssen es nicht die Menschen außerhalb von unserem Haus wissen? Wisst ihr, meine Frau, ich habe eine ganz liebe Frau, wenn ich davon erzählen würde, wie sie ist und ihre Eigenschaften, ich glaube, alle Frauen würden so allmählich neidisch, Männer sowieso. Wisst ihr, sie hat so gute Eigenschaften, die ich nicht habe. Er hat doch weniger Fehler als ich. Aber wir verstehen uns gut, weil wir uns gut ergänzen. Sie sagt zum Beispiel manchmal zu mir so ganz richtig, du kannst viel labern, aber ich kann nicht so viel erzählen. Nun, sie meint das nicht negativ. Sie meinte mit einfach, ich erzähle viel. Ich bin begeistert vom Christenleben, von Gott. Nicht von mich, von mir, sondern von Gott bin ich begeistert. Was er tut in verschiedenen Ländern, auch unter Moslems. Sie kann es nicht. Sie ist nicht so gesprächig. Anderer Charakter. Aber wisst ihr, wenn die Nachbarn schauen ihr Leben an, wie sie mit mir umgeht und wie sie sich auch untertänig macht, obwohl ich das gar nicht so verlange, sondern sie ist einfach so. Sie ist so beispielhaft für viele. Und dann sehen die Nachbarn, sie ist anders. Wir leben anders als Familie. Und dann kommen Nachbarn und fragen, was ist denn euch eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Und bei mir muss man einmal nur diese Frage stellen. Dann bin ich dran, dann muss ich erzählen. Meine Frau hat dann vorbildlich gelebt, aber ich erzähle. Wisst ihr, und wie gut ist es, wenn Menschen wissen, dass es Christen gibt im Dorf, in der Stadt. Um uns leben lauter fromme Menschen, alles Katholiken, ein Moslem. Alles Menschen, die in irgendwelchen beliebigen Gott glauben und sich ihm anvertrauen. Aber sie erleben Gott nicht so wie ich mit meiner Familie. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir gescheiter sind, sondern weil wir die Gnade erleben durften, Gott in seinem Wort kennenzulernen, der wirkt, der hilft und der in jeder Situation, wenn es dir so richtig dreckig geht oder du krank wirst oder jemand gestorben ist, dass er an deiner Seite ist und sagt, ich bin dein Gott. Ich bin in deiner Mitte. Du sollst es spüren. Und das fehlt uns Europäern sehr. Und mit diesen Gedanken möchte ich gerne die kurze Predigt abschließen. Wir haben einen Gott der Festung, der Hilfe, der praktisch immer dabei ist. Und einen Gott, der auch zu sehen sein sollte für die Außenstehenden, dass ich zu Gott gehöre. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.